Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 5. Kapitel, 31. und 32. Vers. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Es ist auch gesagt worden, wer sein Weib entlässt, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der sein Weib entlässt, außer im Fall der Unzucht, macht sie zur Ehebrecherin. Und wer eine Entlassene zur Ehe nimmt, der bricht die Ehe. Soweit die heiligen Worte. Meine andächtigen Christen, die dritte Antithese, die wir gerade hörten aus der Bergpredigt, weicht nicht nur in der Einleitung von den beiden anderen ab. Sie klingt wie ein Nachtrag zu der vorigen Antithese. Sie spricht von dem Gebot des alttestamentlichen Eherechtes, nämlich der Pflicht, für die Ehescheidung einen Scheidebrief auszustellen. Diese alttestamentliche Vorschrift setzt also das Recht der Ehescheidung voraus. Jesus vertritt demgegenüber die Unauflöslichkeit der Ehe. Zwar nicht ausdrücklich, aber indirekt, indem er sagt, dass die Ehescheidung des Fortbestandes der ersten geschiedenen Ehe wegen zum Ehebruch führt. Der Text unserer Verse ist hier von Matthäus eingefügt, und zwar aus einem Streitgespräch, das wir nachlesen können bei ihm, Matthäus im 19. Kapitel, und genau das gleiche bei Markus im 10. Kapitel. Dort sagt Jesus den Pharisäern: Habt ihr nicht gelesen, dass er, der schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib erschuf und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Was nun Gott verbunden hat, darf ein Mensch nicht trennen. Sie, die Pharisäer, fragten ihn: Warum hat dann Moses befohlen, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er sprach zu ihnen: Moses hat euch eurer Herzenshärte wegen erlaubt, eure Weiber zu entlassen. Von Anfang an war es nicht so. Ich aber sage euch, wer sein Weib entlässt, es sei denn im Falle der Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene zu sich nimmt, der bricht die Ehe. Nach dem Gesetz des Moses hatte der Ehemann das Recht, seine Frau zu entlassen. Moses hat das von ihm bereits vorgefundene Recht durch die Vorschrift des Scheidebriefes geregelt. Als Grund für eine Scheidung oder als Bedingung sogar lesen wir im 5. Buch des Moses, im Buch Deuteronomium, im 24. Kapitel: Wenn ein Mann eine Frau zur Ehe nimmt und sie ihm dann nicht mehr gefällt, weil er an ihr Aschemon Pragma, sagen die Griechen, etwas Widerwärtiges, etwas Hässliches, eine unschickliche Sache entdeckt hat, so stelle er ihr den Scheidebrief aus und händige ihn ihr aus und lasse sie aus seinem Hause weggehen. Dieses unschickliche, hässliche, widerwärtige kann sowohl etwas physisch Ekelhaftes sein, wie auch etwas moralisch Widerwärtiges. Ausgeschlossen muss nur sein der Ehebruch der Frau, denn auf der stand ja per se die Todesstrafe. Über den Sinn etwas Unschickliches, Widerwärtiges stritten sich zur Zeit Jesu die theologischen Schulen. etwa die Schulen der Rabbiner Schamai und Hillel. Der strengere Schamai wollte darunter nur einen moralischen Defekt verstehen. Der liberalere Hillel und dessen Meinung wurde Allgemeingut damals alles, was das Missfallen des Mannes erregen konnte, bei der Frau selbst das angebrannte Essen. Diesem Zugeständnis an die menschliche Schwäche stellt Jesus sein Gebot gegenüber, das die Ehescheidung absolut verwirft. Der Mann, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, bricht damit seine erste Ehe, und wer eine geschiedene heiratet, bricht dadurch deren Ehe mit ihrem ersten Mann. Das Gleiche sagen auch die Parallelstellen bei den anderen Evangelisten. Nicht die Ausstellung des Scheidebriefes als solche ist hier bereits Ehebruch, sondern sie ist die Veranlassung dafür, dass eine geschiedene Frau eine zweite Ehe eingeht und dadurch die erste bestehende Ehe bricht. Dieser Text ist zweifelsohne weniger ursprünglich. Der Hauptgedanke, auf den es ankommt, ist der, dass der Mann, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, dadurch selbst Ehebruch begeht, und nicht der, dass er dadurch seine Frau zu einer zweiten Ehe, die in Wirklichkeit Ehebruch ist, treibt. Entgegen Lukas und Markus enthält der Text bei Matthäus an zwei Stellen eine Einschränkung. Wir hörten sie eben, nämlich eine Einschränkung, die die Absolutheit des Gebotes Christi einschränkt. Abgesehen, wir hörten es eben, vom Fall der Unzucht. Die Erklärung dieses Einschubes ist seit alters her ein großes Problem. Vom Text her müssen wir sagen, dass die Stelle echt ist und kein Einschub ist. Ob Jesus sie allerdings so gesprochen hat, wissen wir nicht. Zumal eben bei Lukas und Markus dieser Einschub nicht zu finden ist. Es könnte also sein, dass Matthäus seinerseits diese Stelle eingefügt hätte, aber in den Kodizes ist sie überliefert. Sollte aber, meine andächtigen Christen, diese Klausel einen wirklichen Ausnahmefall von dem absoluten Verbot der Ehescheidung darstellen, so würde dadurch nicht nur ein Widerspruch zwischen dem Text bei Markus und Lukas und bei Matthäus und auch im 1. Korintherbrief, im 7. Kapitel offenbar, es würde eigentlich die Antithese, die Jesus aufstellt, von Grund aus zerstört. Denn die Forderung Jesu geht ja erheblich über die Lehre des laxen Hillel heraus. Aber sie würde dann, wenn dieser Einschub recht wäre, nur etwas über die Lehre des strengeren Schamai herausgehen. Jesus gäbe dann zwar eine strengere Auslegung des alttestamentlichen Gebotes, ohne dieses in Wirklichkeit zu überbieten. Tatsächlich will aber Jesus, wie Matthäus im 19. Kapitel ganz klar sagt, den ursprünglichen Willen Gottes, was die eheliche Verbindung angeht, verkünden. Und nach diesem ist die Ehe eine von Gott geschaffene Verbindung, die nie und nimmer aufgelöst werden kann. Und dieses göttliche Gesetz lässt darum keine Ausnahme zu. Man kann diese Klausel aus sprachlichen Gründen nur im ausschließenden Sinne verstehen und nicht anders. Die Versuche, sie darauf zu deuten, dass hier eine Trennung von Tisch und Bett gemeint sein könnte, ist deswegen nicht möglich, weil diese Art von Ehescheidung dem damaligen Judentum nicht bekannt war. Das Problem fände eine sehr einfache Lösung, wenn man die Klausel annähme für eine illegitime Ehe, für eine verbotene Ehe, in der ein Mann mit einer Frau lebt. Daran denkt vielleicht der Verfasser der Apostelgeschichte, wenn er im 15. Kapitel schreibt, die jungen Christengemeinde solle sich enthalten von Befleckungen durch die Götzen, von Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Auch das kann nicht gemeint sein, denn dann hätte Jesus etwas so Selbstverständliches gesagt, dass man deswegen wohl kaum seinen starken Einspruch, ich aber sage euch, begreifen könnte. Otto Karrer versucht in der Übersetzung seines Neuen Testamentes einen anderen Weg. Er sagt, jeder, der seine Frau entlässt, auch der Unzuchtsgrund gilt nicht, gibt Anlass, dass sie zum Ehebruch verführt wird, und schreibt dazu in der Anmerkung, die ich Ihnen vorlese, die bedenkenswert ist. Jesus distanziert sich vom 5. Buch des Moses, 24. Kapitel, 1. Vers. Gemäß der Gesamtlinie der Bergpredigt und der Gegenüberstellung auch hier, ich aber sage euch. Darum kann nicht übersetzt werden, ausgenommen wegen Unzucht. Das wäre ja gerade die Bestätigung der alten Ordnung. Der Sinn ist nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch des griechischen Wortes ektos draußen, außerhalb des Gültigen. Also auch der Unzuchtsgrund muss draußen bleiben, muss außerhalb des Gültigen bleiben. Es kann auch nicht gemeint sein, wer seine Frau in Trennung von Tisch und Bett entlässt, setzt sie der Versuchung zum Ehebruch aus. Denn in Frage steht die wirkliche Ehescheidung, und diese wird ausnahmslos von Jesus verneint, sonst hätte die Gegenüberstellung mit dem Alten Testament, dem Buch Deuteronomium, gar keinen Sinn. Sie werden fragen, meine andächtigen Christen, warum strapazieren Sie uns heute so viel mit der Bibel? Das habe ich bewusst getan, und ich glaube, es ist notwendig, in einer Zeit notwendig, um Irrtümer und Praktiken zu widerlegen und zu verurteilen, wie sie heute in einer modernen, pluralistischen Gesellschaft gang und gäbe sind. Ist doch die Möglichkeit der Ehescheidung und der Wiederverheiratung Geschiedener in den modernen, säkularisierten Staaten rechtsgültig, auch in der Bundesrepublik. Wenn wir vielleicht von solchen Staaten, in denen der Katholizismus Staatsreligion ist, absehen, wo es keine Ehescheidung gibt, Italien und Spanien. Die Zivilehe, die heute von den Staatsbürgern gefordert ist, ist nicht eine vom Staat her gesehen unauflösliche Ehe, sondern sie gibt die Möglichkeit unter Umständen, dass sie geschieden wird und dass die Geschiedenen, der Schuldige sowohl wie der unschuldige Teil, wieder heiraten können. Auf dem Konzil hat der melkitische Patriarchalvikar Zogbi von Ägypten eine einschränkende Form der Ehescheidung nach dem Vorbild der orientalischen Kirchen auch für die römische Kirche vorgeschlagen. Er sagt, im Zeitalter des Ökumenismus, in dem die Lehre der orientalischen Kirchenväter wieder bekannter wird, die keine schlechteren Exegeten oder Moraltheologen waren, müsse man sich fragen, warum die katholische Kirche nicht die östliche Übung, nämlich die Möglichkeit einer Ehescheidung und der Wiederheirat, der gültigen Wiederheirat des unschuldigen Teiles möglich macht. Ihm hat geantwortet der Schweizer Kardinal, der Wissenschaftler Journet, Er verteidigte die überlieferte Lehre der Kirche, die Unauflöslichkeit der Ehe nach der Heiligen Schrift, wie wir es heute in extenso hier dargelegt haben. Wenn die Orientalen, so sagte Jaunet, und wir können hinzufügen, aus unserer Sicht, die reformierten Kirchen, eine neue Ehe für den unschuldigen, unschuldig geschiedenen Teil zuließen, so sei das unter dem Einfluss der zivilen Gesetzgebung der Novella Justiniani, jenes großen Rechtsbuches des Kaisers Justinian, das in den Jahren 535 bis 565 entstanden ist, zurückzuführen. Und wir können dem anfügen heute, dass wir es zurückführen müssen auf die säkularisierte Zeit, auf die Auflösung christlicher und biblischer Ordnungen. Wir müssen aber ebenso bekennen, dass alle Bibelwissenschaftler, die katholischen, die orthodoxen, die jüdischen und die reformierten, die evangelischen, an der Echtheit dieser Bibelverse nicht zweifeln und anerkennen, dass Jesus grundsätzlich die Ehescheidung verwirft, grundsätzlich die Ehe für unauflöslich hält, auch wenn sie der reformatorischen Kirchen etwa in Praxis hier und da der Herzenshärte wegen vielleicht von dem grundsätzlichen Absehen und unter Umständen Geschiedene neu trauen. Wir nehmen zur Kenntnis, meine andächtigen Christen, dass hier das Gesetz, die Forderung Jesu steht. Ich aber sage euch, und wir erfahren vielleicht heute mehr denn je, das, was wir so oft von dieser Stelle bei der Bergpredigt gesagt haben, sie ist in ihren Forderungen ein Skandalon, ein Ärgernis für manchen. Aber wir können dem Herrn dieses Ärgernis nicht abnehmen, denn er kündet die Ordnung Gottes in ihrer Reinheit und Ursprünglichkeit gegenüber allen menschlichen Schwächen. Auch das Konzil, meine andächtigen Christen, wie manche, die in der Lage sind, meinen, kann nie und nimmer eine Ehescheidung als möglich verkünden. Auch das Konzil wird, auch wenn es in manchen Dingen, die die Formen der Ehe, die Eheschließungsform etc. angehen, Reformen bringen kann und hoffentlich bringt, kann an dieser von Gott eingesetzten, ein für alle Male gültigen, unauflöslichen Ehe keinen Deut zurücknehmen. Es sollten sich alle, die vielleicht in menschlicher Hoffnung darauf warten, von vornherein sagen, es ist nicht denkbar. Denn Papst und Bischöfe können nie und nimmer etwas anderes beschließen, als was in der Bibel als Gottes Wort verordnet ist. Ich weiß, wie viel Tragik sich jetzt hier auftut. Ich weiß, wie viele Tränen geweint werden. Ich weiß auch, dass wir denen, die in der Lage einer ungültigen Ehe sind, unser Mitempfinden nicht versagen können. Und nie und nimmer könnten wir Pharisäer sein, wie ja hier in der Kirche, einen Stein werfen auf solche, die nicht in der Ordnung der biblischen Aussage leben. Und sollten solche, meine andächtigen Christen, jetzt hier in der Kirche sein, ich versichere Sie, ich habe nicht die Absicht, auch nur das geringste Wort gegen Sie zu sagen, aber ich muss verkünden die Wahrheit. Denn das haben wir uns ja zum Prinzip gemacht. Und das, was Paulus seinem Schüler Timotheus schreibt, im zweiten Brief, verkünde das Wort, tritt auf, sei es gelegen oder ungelegen, rüge, mahne, weise zurecht in aller Geduld und Weisheit, denn es kommen Zeiten, in denen man die gesunde Lehre nicht mehr erträgt, von der Wahrheit wird man sich abwenden. Ich darf dieses Wort und muss es als Verkünder des Wortes Gottes auch auf mich anwenden. Genau wie Paulus seinen Schüler sagt, du musst die Wahrheit sagen, so muss ich sie auch sagen. Und ich kann keinen Deut davon abnehmen, so hart diese Wahrheit auch ist für manche, die in dieser Zeit leben, die vielleicht ihres Letzten sich nicht bewusst waren, als sie eine Ehe eingingen. Wir leben, meine andächtigen Christen, das sollten wir uns von der Bibel her klar sagen lassen, in der messianischen Zeit. Es ist die Zeit, in der Jesus Christus den Beginn gesetzt hat für sein Wort und für die reine Lehre Gottes. Dass in dieser Zeit viele dieses Wort Gottes nicht mehr hören wollen oder sich nicht mehr kraftvoll genug dünken, es anzunehmen in seiner letzten Konsequenz, kann nie und nimmer für uns der Grund sein, das Wort Gottes zu verwässern, gerade auch, was die Ehe angeht. Es gibt kein größeres Wohnhaus, auch in dieser Gemeinde, in der nicht wenigstens eine ungültige Ehe lebt, eine Ehe, die Geschiedene eingegangen sind nach ihrer Scheidung vor dem Standesamt. Alle diese Ehen, meine andächtigen Christen, können unserer Fürbitte und unserer besonderen Sorge gewiss sein. Nie und nimmer werden wir diese Menschen als ausgestoßen betrachten. Jeder einzelne Fall, wenn man das Fall nennen darf, müsste doch wohl sehr gesehen, betrachtet und überlegt sein. Und ich würde auch hier das dazu sagen, dass auch hier alles, was der Liebe widerspräche und was dem obersten Gesetz des Herrn zuwiderliefe, der Liebe nämlich von uns ausgeschlossen werden muss. Wir sollten jene Hilfen, die möglich sind, allen geben, allen gleich, ob sie gültig oder nicht gültig verheiratet sind, und sollten ihnen sagen, der barmherzige Vater im Himmel hat auch euch nicht verstoßen. Versuchen wir dann auf andere Weise im Gespräch, im Dialog zu bleiben, um zu helfen, wo wir helfen können, um Fürbitte zu leisten, wo wir Fürbitte leisten können, auch wenn wir die Wahrheit des Evangeliums nicht umwenden können, unter Umständen die Tragik von solchen Ehen nicht wegnehmen können. Es wäre gut, an einem Morgen mit so ernsten Gedanken uns unserer Aufgabe bewusst zu sein, die wir alle haben, als Väter und Mütter, als Brüder und Schwestern, als Großväter und Großmütter, auch wenn man ihr Urteil nicht gerne mehr annimmt. Gerade auch für die jungen Menschen, die sich verliebt haben und an eine Ehe denken, sich sehr wohl zu überlegen, was sie tun, und sich nicht die leichtfertigen Maßstäbe einer modernen Welt, auch wenn sie gesetzlich festgelegt sind, zu eigen zu machen. Wenn es nicht klappt, können wir ja wieder auseinandergehen, um es banal zu sagen, sondern sich zu konfrontieren, wenn sie eine Ehe eingehen wollen, mit diesen Aussagen des Evangeliums, ich aber sage euch, und dann unter Umständen zu einer Ehe Nein zu sagen, wenn die menschliche Gewissheit nicht genügend gegeben ist, dass diese Ehe als eine Ehe auf Lebenszeit, bis der Tod euch scheidet, sein muss und sein kann. Messianische Zeit heißt heute die kleine Herde, derer, die mit Christus leben wollen, wie diese Gemeinde in der Eucharistie, heißt dann aber auch, die Forderungen der messianischen Zeit in allen Stücken hören, auch wenn sie wehtun, sie ernst nehmen und gegebenenfalls sie auch mit aller Energie und mit der Bitte um die Hilfe Gottes in die Tat umsetzen. Dass dem so sei, wollen wir gleich in der Fürbitte dieser Eucharistiefeier Gott, dem gerechten, wahrhaftigen, aber auch barmherzigen Vater vortragen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.